Stefan, wir reden heute, wie ich wurde, was ich bin. Wir sitzen jetzt hier in der Halle bei den Füchsen, wo du jetzt der Sportvorstand bist. Wie ist das Leben, wenn du mal zurückblickst, jetzt, was du jetzt machst, den Job? Oh. Du kennst natürlich, du warst Spieler, du bist der erfolgreichste deutsche Handballspieler. Du kennst natürlich die andere Seite auch. Was du jetzt machst, ist das dein Traumberuf?
Ist ein Traumleben und natürlich auch ein Traumberuf. Also glücklicherweise habe ich zwei Jobs nach meiner Karriere. Den einen als Sportdirektor oder Vorstandssport bei den Füchsen und den anderen als Experte bei Dein, die man eigentlich auch unbezahlt machen würde. Ist jetzt nicht gerade sehr vorteilhaft, was ich hier sage.
Für die nächste Gehaltsverhandlung.
Für die nächsten Verhandlungen. Aber in seinem Sport weiterarbeiten zu dürfen und dort mitgestalten zu können, mir macht das echt viel Spaß. Und es ist, heute sagt man ja immer irgendwie Work-Life-Balance, eine tolle Mischung, weil ich nicht mehr in diesem Hamsterrad-Profisport bin, wie ich als Spieler war, wie man auch als Trainer wäre, wenn man an Trainingspläne gebunden ist, jeden Tag, jedes Wochenende, sondern ich kann mir das mehr oder weniger so einteilen, wie ich möchte. Und das ist ein sehr komfortabler Zustand. Aber auch mit der Passion, die ich habe, ein sehr emotionaler natürlich.
Aber ein Leben ohne Handball, das kannst du dir nicht vorstellen, oder?
Hatte ich früher immer auf dem Schirm. Also wenn ich Interviews sehe von Mitte 20, als ich Mitte 20 war, man mich nach der Karriere danach oder nach dem Leben danach befragte, habe ich immer gesagt, auf keinen Fall was mit Handball, nichts mehr mit Handball. Zu der Zeit war ich mit einer Kubanerin verheiratet, da wollte ich eine Strandbar auf Kuba aufmachen. Das waren die Visionen so früher. Ich bin froh, dass sich das geändert hat. Und ist aber auch ein großes Privileg, im Handball weiterhin zu arbeiten und arbeiten zu dürfen, weil die Jobs sind natürlich begrenzt und nicht viele Spieler haben Möglichkeiten, Trainer oder Sportmanager zu werden. Das macht mir jetzt sehr viel Spaß. Und ich habe halt auch schon gemerkt, dass ich diesen Sport über alles liebe und ihn auch gerne weiter voranbringe, mithelfe, sowohl im Verein als auch medial. Und das ist mir schon wichtig. Ja.
Es schaffen ja nicht alle Profisportler danach, einen Job zu finden. Also ich glaube, weil viele sagen das ja, ob du jetzt Fußball spielst oder Formel 1 oder eben Handball, deine Tage waren ja geregelt. Also du hast die Dienst, du hast die Trainingszeiten, du hast die Turniere, du kriegst ja einen Zettel morgens in die Hand gedrückt und danach wird der Tag strukturiert. Und deswegen schaffen es viele nicht, danach ein eigenes Leben sich aufzubauen. Und das ist bei dir, glaube ich, hat das wunderbar funktioniert.
Das ist tatsächlich die größte Herausforderung. Also vom fremdbestimmten Leben, wo alle Abläufe klar und geplant sind, in ein Leben überzugehen, wo du selber bestimmst, wo es lang geht. Das ist ein Vorteil, das ist was Schönes irgendwie auf der einen Seite, wenn du merkst, Moment mal, mir schreibt gar keiner mehr was vor. Ich entscheide jetzt, was die nächsten Jahre, Tage, Monate passiert. Aber für einen Leistungssportler, der sein Leben lang in diesem System groß geworden ist, ist es nicht ganz leicht, sich dann zurechtzufinden. Also wir haben ja dann zusätzlich zu unserem Trainer oder Manager, den wir im Verein haben, auch noch einen persönlichen Manager, der ihm die ganzen privaten Sachen abnimmt. Also du musstest dich ja, oder ich musste mich ja als Leistungssportler um nichts kümmern. Wurde mir mehr oder weniger alles abgenommen, außer ich musste performen, fit sein, gute Leistung bringen. Und das dann zu verändern, und zwar komplett im Leben, alles selber in die Hand zu nehmen, auch für Aufträge, Jobs, Fernsehverträge, Werbeverträge selber zuständig zu sein, das ist schon die Herausforderung. Und da musst du schon gut sein, musst auch viel Glück haben. Ich hatte auch viel Glück in meinem Leben, dass ich auch während der Karriere mir eine große Popularität aufgebaut habe, aus welchen Gründen auch immer, mit welchen Aktionen auch immer, aber das spielte mir natürlich in die Karten, eine Identifikationsfigur zu sein, ein Aushängeschild zu sein und nicht ganz auf den Mund gefallen zu sein. Also mich einigermaßen artikulieren zu können, war nicht unwichtig für die Zeit danach.
Weil du gerade sagst, dieses Fremdbestimmtsein oder vorgegeben zu bekommen, wie man leben soll oder wie der Tag aussieht. Bei dir war es ja in doppelter Form. Du bist ja in der früheren DDR geboren, aufgewachsen. Und ich glaube, du hattest gar keine Chance, nicht Handball zu spielen, oder? Deine Eltern sind ja selbst sehr erfolgreiche Handballspieler gewesen. Dein Vater hat dich trainiert oder deine Mutter hat er trainiert. Mhm. Wie war das so für dich als Kind? Also
ja, die Faszination für den Sport entstand früh, weil ich ja mit 4, 5, 6 Jahren schon in die Halle mitgenommen wurde. Meine Mama hatte noch gespielt. Ich kann mich bewusst nicht mehr daran erinnern. Sie soll die beste Spielerin der Welt gewesen sein zu ihrer Zeit. Sehr ehrgeizig. Also es stand natürlich alles immer unter dem Stern des Handballs bei uns im Hause. Und irgendwann meldete mich mein Papa dann in der Schulsportgemeinschaft in der damaligen DDR zum Handball einfach mal an. Er sagt immer, wenn ich mich anders entschieden hätte und wenn ich das jetzt nicht gewollt hätte, dann wäre es auch kein Problem gewesen. Und man muss ehrlich sagen, er hat nie den maximalen Druck ausgeübt. Also er war schon ein sehr verständnisvoller Vater, auch durchaus tolerant. Im Gegensatz zu meiner Mama, die war nicht so. Die war so der Gegenpart zu ihm und hat schon hart drauf bestanden, dass ich hart trainiere und das schon alles ernst nehme. So, und dann hat es mich aber selber so fasziniert, der Sport, von als Kleinkind an, dass ich dann den normalen Weg, sage ich mal so, des DDR-Sports gegangen bin. Also immer in die nächsthöhere Leistungsstufe delegiert wurde, weil ich immer zu den Besseren gehörte.
Aber hättest du, weil du sagst, also hättest du, Jungs wollen Fußball spielen, ja. Ich weiß nicht, wäre sowas möglich gewesen, glaubst du? Hattest du so Eislauf, Eiskunstlauf-Eltern, die so ein bisschen gedrillt haben, also in liebevoller Art und Weise?
Ist Spekulation. Also ich glaube, ich hätte mich für was anderes entscheiden können, wenn mich was anderes interessiert hätte. Aber dadurch, dass mich dieser Sport von Anfang an so fasziniert hat und ich den auch selber machen wollte und es für mich überhaupt keine Alternative gab oder keine anderen Begehrlichkeiten gab, war das eigentlich auch nie ein Thema.
Gut, Talent scheinst du ja gehabt zu haben, ne? Also der Weg ging ja immer nach oben.
Ja, hatte ich aber auch in anderen Sportarten. Also die DDR war ja dafür bekannt, erst recht hier an der Sportschule. Ich bin ja hier auch zur Schule gegangen früher. Bei Dynamo Berlin wurde man ja vormittags immer Sportarten fremd trainiert. Das heißt, du hast vormittags immer Fußball oder Leichtathletik oder Schwimmen oder Tennis oder Turnen gemacht. Und nachmittags wurde Handball gespielt. Also du wurdest rundum eigentlich geschult und war schon in allem ziemlich gut. Also Fußball hätte auch funktioniert, glaube ich, war recht talentiert mit dem Ball in allen möglichen Sportarten. Aber der Sport hat mich echt am meisten gekriegt und mich am meisten fasziniert. Und ich konnte es auch ziemlich gut, ich war jetzt nicht so schlecht.
Aber war dir das als Kind schon klar, dass du mal irgendwann Profi wirst? Oder hattest du andere Berufswünsche? Also dass du so Feuerwehrmann, Polizist, keine Ahnung, was kleine Jungs werden wollen? Ja.
Ich bin ein Mensch, ich habe grundsätzlich keine Angst vor dem, was kommt und hatte auch nie einen Plan B. Heute nennt man es unvernünftig und Junge, du musst was lernen und du brauchst eine ordentliche Ausbildung. Ich hatte nie andere Träume, als Profisportler zu werden. Also das war in meiner Jugend der Fokus, aber nicht übertrieben fokussiert. Ich hatte auch immer einen Sinn fürs Freizeit- und Privatleben. Aber es gab jetzt keine Alternative. Auch als ich dann 18, 19 wurde, habe ich meine Ausbildung gemacht. Die habe ich aber auch relativ schnell wieder abgebrochen.
Was hast du gelernt?
Einzelhandelskaufmann habe ich mal begonnen.
Dann Sportbereich, oder?
Nee, in einem Jeansladen in Gummersbach.
Okay.
Ein Sportstudium habe ich begonnen. Aber das machte aufgrund der Popularität dann keinen Sinn mehr, in Seminare zu gehen. Das hat mich dann genervt. So, ich hatte alles dann, was ich mal anfing, abgebrochen, aber es war auch nichts, was mich wirklich auch fasziniert oder gekriegt hat. Ich war immer jemand, der gerne alles ausprobiert hat. Ich habe eine MTV-Sendung gemacht, ich war in allen möglichen Talkshows, als noch keiner in Talkshows war. Ich habe Frühstücksradio gemacht, was wir lustigerweise immer am Abend davor aufzeichnen mussten. Also ich habe alles gemacht, was an Angeboten auch reinkam, um mich auszuprobieren, weil es mich interessiert hat, auch neben dem Handball. Aber es gab auch dann keinen Plan B, dass ich mal gesagt habe, okay, ich muss jetzt, falls ich mich verletze, etwas studieren oder was lernen. Sondern für mich war immer klar, ich will Profi werden. Ja, das stimmt schon.
Und Schulausbildung? Welche Schule hast du dann besucht?
Abitur.
Abitur hast du gemacht?
Ja, okay. Es war so, bei Dynamo früher, hier an dem Ort, also in der Schule sogar um die Ecke, waren die 17 Spieler, die in unserer Mannschaft waren, auch die Schulklasse. Und das war's. Es gab auch keine Mädchen in unserer Schulklasse. Wir waren nur unsere Mannschaft, weil die Schulklasse. Und die wurde optimal halt gefördert. Wenn wir ins Trainingslager fuhren, fuhren wir halt alle ins Trainingslager. Dann hatten die Lehrer halt frei. Und der Schulplan wurde nach dem Training gelegt. Also wann wir Training hatten. Und dann war klar nach der 10. Klasse, wer macht Abitur aus der Klasse? Das waren nur drei. Also waren wir 3 Jahre im Abitur nur zu dritt. Also wir haben...
Auch und besonders.
Unsere Schulklasse waren halt drei Handballer aus meinem Jahrgang und wir haben dann 3 Jahre Abitur gemacht. Also da konntest du auch nicht so oft fehlen, es fiel halt auf. Ne?
Fiel auf, kann man sagen. Aber hattest du dann noch Freunde drumherum oder hast du dein Leben wirklich dann mit deinen Handballjungs verbracht?
komischerweise entgegengesetzt zu den meisten Handballern, die ich kenne, auch im Profibereich, hatte ich meinen Freundeskreis immer außerhalb vom Handball. Also ich habe mit meinen Jungs gespielt, ich hatte auch immer ein gutes Verhältnis zur Mannschaft. Aber hier bei Dynamo waren ja mehr oder weniger alle im Internat und ich war Stadtschüler. Also ich wohnte bei meinen Eltern oder relativ früh, schon mit 15, hatte ich meine eigene Wohnung. Weswegen ich meinen Freundeskreis auch außerhalb hatte. So, meine Kumpels von früher, bevor ich zur Sportschule kam, blieben dann halt weiterhin auch meine Kumpels. Und mein ganzes Nachtleben oder Freizeitleben war mit Freunden außerhalb des Sports. Also die hatten damit nichts zu tun. Und das behielt ich eigentlich meine ganze Karriere so bei. Also in meiner Freizeit auch noch über Handball zu reden, hat mich jetzt nicht so sehr interessiert. Ich habe die Jungs eh schon jeden Tag permanent immer gesehen. Und mir war schon auch wichtig, andere Meinungen, andere Einflüsse zu bekommen. Und habe dann, meine besten Freunde haben mit Handball alle gar nichts zu tun.
Das heißt, du hast bei deinen Eltern in Berlin gelebt und bist dann tagsüber in das Internat gegangen? Nein.
Ich bin nur zur Schule gegangen. Also wir wurden ja mit 14 eingeschult hier, das war 8. Klasse. Da schulte man im Handball damals ein. Und die meisten kamen von überall her aus der DDR. Außer ich kam halt aus Berlin und ging deswegen nicht ins Internat. Und dann gab es bei uns einen familiären Fall ein Jahr später. Meine Halbschwester und ihr Mann kamen beim Autounfall ums Leben. Und die hatten einen kleinen Sohn. Und der kam dann zu uns in die Familie. Ich glaube, er war 3 oder 4 Jahre alt zu der Zeit. 4 Jahre. Dann war die Wohnung zu klein, weil ich hatte noch eine Schwester. Und dann besorgte mir mein Papa eine Einraumwohnung im selben Haus. Also ich hatte mit 15 dann schon meine eigene Wohnung, was natürlich dann das Epizentrum oder der Anlaufpunkt Nummer 1 für unseren Freundeskreis war.
Wenn du heute so zurückblickst, hattest du eine Kindheit trotz dieses strengen Trainingsplans? Und
nicht in der Form. Also das ist jetzt Jammern auf ganz hohem Niveau, aber wenn du dich für den Weg des Profisportlers entscheidest, dann hat das schon mit Entbehrungen auch zu tun und mit Sachen, die man aufgibt und mit ganz frühem Druck und in der Leistungsgesellschaft sich zurechtzufinden, sich durchzusetzen. Dafür muss man hart arbeiten, das merkst du relativ früh, wenn du hier an diese Sportschule kommst. Erst recht zu DDR-Zeiten war der Druck und die Härte und auch die Härte der Ansprache hoch. Und na klar sind alle meine Kumpels am Wochenende in die Disco gegangen und ich habe die dann kurz verabschiedet oder aus dem Fenster gewinkt, weil ich am nächsten Tag Spiel hatte und das ging halt in der Form nicht. Als junger Mensch mit 15, 16, 17 Jahren, wo du am Wochenende dann gerne mal ausgehst, das musste ich dann immer auf den Montag verschieben, also am Tag nach dem Spiel, was in Berlin glücklicherweise geht, aber was dann schon auch mit Entbehrung zu tun hatte, wenn man über einen normalen Lebensweg spricht, wie man aufwächst, was man für Hobbys hat, was man für Sachen machen und erleben möchte, dann ist der Weg des Profisportlers schon ein anderer. Also das hat nicht viel mit der Freizeit zu tun, die normale Menschen durchleben in dem Alter.
Und es klingt für mich, als wenn du früher erwachsen geworden wärst, oder? Also mit diesem Verantwortungsgefühl, dieser Druck, dann der Tod deiner Halbschwester, das ist ja sicher auch ein prägender Punkt für euch als Familie gewesen.
Boah, ich glaube, es gibt ganz viele prägende und extreme Punkte auch in meinem Leben, aber auch generell im Leben eines Leistungssportlers. Also du musst schon sehr früh wissen, was du da machst. Und du musst schon sehr früh wissen, wenn du es nach ganz oben schaffen willst, dann musst du dich durchboxen, trotz Mannschaftssport. Und du musst verdammt hart arbeiten. Also Talent ist vielleicht 30% und der Rest ist harte Arbeit. Und am Ball bleiben, sich durchsetzen, mit Demutserlebnissen umgehen, mit Niederlagen umgehen. Also Mannschaftssport, gerade auch wenn du in so einem System wie der DDR groß wirst, lehrt dich ja ganz viele Sachen. Also was für dein Leben danach, aber auch während des Leistungssports als Profisportler in meinen Augen unheimlich wichtig und hilfreich ist, ob man diesen Druck braucht als Mensch oder ob man eine harte Ansprache braucht als junger Mann. Das lasse ich mal dahingestellt. Dieses System hatte sicherlich auch Schattenseiten oder Seiten, die für Jugendliche, die etwas zart beseiteter sind, vielleicht negativ sich auswirken könnten auf die Psyche, sage ich mal so. Weil es ist nicht einfach, sich an der Sportschule durchzusetzen, wo die besten Athleten des Landes sind und alles irgendwo auch Alphatiere sind, die sich auf ihrem Weg alle durchboxen müssen. Also Wenn du dort nicht eine gut ausgeprägte Persönlichkeit hast und einen sicheren Stand hast, dann kann dir das auch zum Verhängnis werden.
Waren deine Eltern da für dich eine Stütze, weil die das ja selbst diesen Weg, also die sind ja diesen gleichen Weg gegangen, die kannten auch gerade in der DDR diesen Druck. Wie war das für dich? Also hast du viel geredet mit deinen Eltern?
Ja, mein Papa war die größte Stütze. Also er war der beste Vater.
Er fehlt. Ja.
Also immer souverän, wahnsinnig intelligent, extreme Persönlichkeit. So hat er auch seine eigenen Mannschaften geführt. Immer da, immer ein offenes Ohr. Er war der, der mich leitete, den ich also jederzeit anrufen konnte und rückblickend betrachtet wäre jeder seiner Ratschläge richtig gewesen.
Den du nicht immer angenommen hast?
Unglücklicherweise. Zu der Zeit war ich oft anderer Meinung und bin dann halt in meine eigene Einbahnstraße oder Sackgasse gegangen, um dann wenig später wieder zurückzukehren. Meine Mama war anders. Meine Mama war der emotionale Teil in unserer Familie. Hart zu sich selbst, hart zu uns. Teilweise übertrieben hart. Aber sie hat immer verdammt hart gearbeitet für ihren Erfolg, die beste Spielerin der Welt zu werden. Und hat überhaupt nicht verstanden, wenn wir als Kinder nicht das Maximale gegeben haben, ihrer Meinung nach, oder nicht so hart trainiert haben, wie sie ihrer Meinung nach. So, sie war schon derjenige, der immer unzufrieden war und wo man immer mehr hätte machen können und noch mehr hätte machen können. Also ein extremer Treiber und im Nachhinein psychologisch betrachtet ein extremer Motivationsschub. Gar nicht mal gewollt von ihr, das glaube ich nicht. Aber wenn ich rückblickend betrachte, warum war ich denn so motiviert oder warum war ich denn so ehrgeizig, wem wollte ich es denn beweisen, wem wollte ich was beweisen, dann kann man es psychologisch zurückführen auf das Verhältnis zu meiner Mutter. Eigentlich kannst du alle Zuschauer, alle Fans, alle Mannschaftsmitglieder, das kannst du alles vergessen. Psychologisch, der Grund für meinen Ehrgeiz war es, meiner Mutter einfach zu zeigen und ihr gerecht werden zu wollen. Und das war nicht leicht.
Ist für ein Kind auch hart.
Ja, ja.
Also der Kampf nach Anerkennung. Und gab es dann auch eine Belohnung oder war das dann selbstverständlich für deine Mutter, dass du der Beste sein musst? Also wurdest du auch mal in den Arm genommen?
Ja, selten. Also ich sag mal Zärtlichkeiten und das spielte in unserer Familie keine große Rolle. Also es war eine Sportlerfamilie, die auf Ehrgeiz aufgebaut hat und wo diese Kuscheleien von heute, nicht, dass es die nicht gab, besonders als ich kleiner war, aber das spielte keine Rolle. Es spielte auch keine Rolle, dass überall meine Eltern bei jedem Spiel dabei sind und sich wie heute mich dahin fahren oder mich abholen. Ich war schon relativ auf mich alleine gestellt und später haben sie mich dann häufiger mal besucht oder waren auch bei den Spielen dabei, aber nie so extrem, wie man das heute kennt von Eltern oder wie ich das auch selber versuche, mit meinen Kindern halt vor Ort zu sein, was auch selten ist, aber die Zeiten waren halt anders und gesellschaftlich haben sich die Zeiten geändert. Im Zusammenleben mit deinem Kind, mit deinen Kindern, was du erwartest, was du nicht erwartest, haben sich die Zeiten geändert. Die 90er Jahre waren ganz anders als heute, die 80er Jahre waren ganz anders als heute. Und ich war sehr früh auf mich alleine gestellt, meine Sachen zu organisieren, zu den Spielen zu kommen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn. Also das hat keiner übernommen.
Gab es da keine Unterstützung vom Staat oder Privilegien, wenn man gut ist als Sportler?
Für meine Eltern.
Nee, für dich?
Noch nicht, ich war ja zu jung. Also die Mauer fiel, als ich 16 war.
Ja.
So, das gab's.
Aber ich dachte, dass Kinder dann trotzdem gefördert wurden und dass die dann so in Watte gepackt und betreut wurden. Das war gar nicht so. Der Druck war da, aber kümmern musste man sich selbst.
Im DDR-System wurdest du nicht in Watte gepackt. Du kannst alles darüber sagen, aber...
Nein, nicht in Watte gepackt, sondern in dem Sinne, dass man, dass immer gesorgt wurde, dass du zum Training kommst und dass die Kinder quasi hingebracht wurden. Das meine ich damit. Also, das musste man selbst machen.
Die Internatsschüler haben den Internatsplatz bekommen, aber natürlich wurdest du da nicht mit dem Bus oder so abgeholt wie heute, sondern ich bin mit der U-Bahn gefahren, mit der Straßenbahnlinie 3 und dann war ich hier. Ich wohnte in Lichtenberg am Tierpark. Und Privilegien gab es für uns jetzt in dem Sinne, dass wir immer gutes Essen hatten, was zu DDR-Zeiten nicht selbstverständlich war. Mhm. Also wir hatten Südfrüchte in unserer, heute sagt man Mensa. Also es war schon alles gut geregelt, um optimal sportlich sich zu entwickeln. Mhm. Also die Bedingungen hier in diesem Sportforum allgemein sind für Sportler natürlich fantastisch. Also du hast alle Trainingsmöglichkeiten, du hast eine gute medizinische Betreuung, du hast gute Essensmöglichkeiten. Mit der Schule wird alles abgestimmt, dass es dem Sport am bestmöglichen hilft. Also das ist schon auch in diesem DDR-System so gewesen, dass das eine sehr hohe Wichtigkeit hatte, der Sport an sich und die Athleten dementsprechend auch. Aber du wurdest nicht in Watte gepackt, also du musstest dich schon durchsetzen und dich um dich selbst kümmern.
Klingt nach einer sehr harten Kindheit.
Was heißt hart? Und der Satz, den zu formulieren, ist glaube ich, so nicht ganz richtig, aber er würde als Resümee auffallen oder würde einem einfallen. Es war extrem leistungsorientiert. Also klar, es ist ein Leistungssport, den wir betrieben haben und es ist ein Privileg, in diesem Club hier zu sein, weil hier wurde in meinem Jahrgang aus 200 Handballern aus der Republik 16 wurden genommen für diesen Platz. Also du musstest durch ein dreitägiges Auswahlverfahren durch und die besten 16 haben dann einen Platz bekommen auf dieser Sportschule. Also du wusstest schon relativ früh, okay, hier zu landen ist das oberste Privileg und da musst du schon auch gut sein, um das zu schaffen. Also es gab halt jederzeit das Leistungsprinzip und jedes Jahr aufs Neue. Wenn du zu schlecht warst, dann warst du halt raus oder dann bist du halt irgendwie, dann musstest du gehen oder wurdest aussortiert. Das kann man hart empfinden aus heutiger Sicht. Ich glaube, es ist die Schule des Lebens und es ist etwas, was dich darauf vorbereitet, wie es später sein wird. Und ohne diese Schule, glaube ich, wäre ich diesen Weg gar nicht gegangen und hätte ihn auch nicht durchstehen können. Also ich finde schon, dass ich, und es war nicht leicht, gut aufs Leben vorbereitet wurde in der Sportschule hier.
Warst du ein guter Schüler?
Der Beste, ja.
Also, ja?
Bevor ich zur Sportschule kam, gab es in unseren Sportschulen in der DDR im Foyer immer die Straße der Besten. So, da hing immer ein Foto von jedem Klassenbesten. Und da habe ich mich immer gestritten mit Sophia Weise. Einmal war die an der Straße der Besten und einmal ich. Also ich war ein sehr guter Schüler, habe 10. Klasse auch mit 1 Komma gemacht. Und mir fiel das alles schon zu. Ich war jetzt nicht jemand, der viel lernen musste. Also habe da von meinen Eltern gut was mitbekommen. Also fiel mir leicht, Schule. Im Abitur habe ich es dann ein bisschen schleifen lassen, weil andere Interessen... Ich wurde älter und hatte...
Sprich, Mädchen waren dann auch irgendwann ein Thema? Oder wenn man den ganzen Tag Sport macht? Wann hat's denn eine erste Freundin?
Ich glaube, ich hatte mit 15 eine Jugendweihreise nach Rumänien. Und dort habe ich meine erste Freundin kennengelernt, der ich vorgaukelte, ich wäre schon 18. Sie war nämlich 18. Und ihr dann Schritt für Schritt immer wieder sagen musste, ich bin erst 17, 16, bei 15 wollte sie den Ausweis sehen.
Wie lange wart ihr zusammen?
Ich würde sagen, ein Jahr. So, das war so die erste Beziehung. Kam aus Kleinmachnow und ich lebte in Lichtenberg, war Fernbeziehung. Auch da musstest du wieder mit der S-Bahn hin, S-Bahn zurück. So, das ging dann so 15, 16. Ja. Dann habe ich mich intensiver auch ins Nachtleben gestürzt. Dann durfte es halt in Diskotheken gehen. So, das war dann schon natürlich auch ein Thema für uns in der Zeit, klar.
Wann hast du dir dein erstes Tattoo stechen lassen?
Das war der Tod auf der linken Schulter 1990 muss das gewesen sein. 1990.
Und warum der Tod?
Weil meine erste große Liebe vorbei war. Also wo ich wirklich dachte, okay, das wäre, was man halt so denkt, mit 17 oder 18 war ich. Da waren viele Gefühle drin und dann fand ich das super. Ich wohnte damals zufälligerweise in Moabit über einem Tätowierstudio.
Praktisch.
So. Und die Szene, in der ich mich bewegte, war eher die alternative Szene. Da war das relativ normal, sich tätowieren zu lassen. Musikerszene, Also das ging damals in der Zeit schon los. Im Leistungssport war das überhaupt nicht normal. Also ich war, glaube ich, der Erste, der da ein Tattoo hatte. Aber ich wohnte halt über diesem Tattoo-Studio, fand den Tätowierer super. Und dann habe ich das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich habe mir ein Motiv aus dem Katalog ausgesucht, der da lag. Und habe gesagt, Mensch, das passt zu meinem jetzigen Gefühlszustand. Und habe mir das einfach tätowieren lassen. Was mir Jahre später tatsächlich mal kritisch auf die Füße fiel, weil ich bei einer Tattoo-Convention in Dortmund war. Und die wurde veranstaltet von den Ghost Ridern, was so ein Motorradclub ist in Dortmund. Und ich ließ mir damals ein Rückentattoo machen auf der Convention. Und dann lief ein Ghost Rider am Stand vorbei, guckte so auf meinen Arm. Dann kam der zweite dazu, dann wurden die immer mehr. So 5, 6 standen dann auf einmal vor dem Tattoo-Stand. Und sagen so, komm mal her, wollen wir dein Tattoo sehen? Ich habe mein Tattoo angeguckt. Und das sah halt verdammt ähnlich aus wie ihr Logo. Also wie das Logo der Ghost Rider. Und das darf man ja nicht. Also wenn man nicht Mitglied ist bei den Hells Angels oder bei den Ghost Riders, dann sollte man sich nicht deren Logos tätowieren lassen. Und dann wurde tatsächlich darüber abgestimmt, ob das zu nah dran ist an ihrem Logo. Die Konsequenz wäre dann wahrscheinlich gewesen, dass ich es übertätowieren lassen müssen. Ja. Und dann konnte ich denen aber glaubwürdig vermitteln, dass das gar nichts damit zu tun hat. Und die wussten dann auch, wer ich bin. Das spielte mir dann in die Karten. Und dann wurde das durchgewunken und ist mir durchgehen lassen.
Du warst ja schon so der erste Typ, sag ich mal, im Sport auch, ne? Also du hast dir Haare gefärbt, tätowiert, also du warst ja schon,
Aber es ist immer man als markant. Typ bezeichnet heute, ne?
Ja, aber positiv, oder? Also bei dir war es eigentlich, war das von dir so ein bisschen auch Protest oder wolltest du auffallen? Also was war so dein Gedanke dabei, dich ausprobieren?
Ja, gar nicht so. Ich bewegte mich halt in der Szene, in der es völlig selbstverständlich war, so auszusehen. Also ich war damals in der Hausbesetzer-Szene, auch in der Mainzer Straße gab es in Berlin ein besetztes Haus. Mich haben die Gespräche interessiert und fasziniert. Die Art und Weise der Kommunikation war eine andere und war für mich in jungen Jahren sehr inspirierend. Und da mich das inspiriert und faszinierend hat, kleidete man sich so. Und ich fing dann an, mich A, so zu kleiden, aber auch B, dann mich zu verändern, mich tätowieren zu lassen. Das Haarefärben kam erst später. Also meine Frisur mit 19 oder 18 sah fürchterlich aus. Zu der Zeit war halt die Seiten abrasieren und lange Haare und zum Zopf. Also das war dann so die Grufti-Zeit, die da extrem populär und vordergründig in meinem Leben war. Warum auch immer. Das wechselte dann zu Rock. Und dann in den 90ern kamen erst die verschiedenen Haarfarben.
Bist du bei der Naturfarbe, oder?
Ja, ich kann dir nicht sagen, was das war. Also ich glaube, es ist etwas, was mit einer Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu tun hat, mit der man sich identifiziert. Und ich merkte dann relativ schnell, dass es zwar am Anfang heftige Widerstände gab gegen mein Äußeres und warum denn und eine Riesenempörung teilweise. Vor allem, als ich nach Gummersbach wechselte 1993. Aber dann kippt es auf einmal. Dann wurde es auf einmal eine Faszination und dann fanden es zumindest 50% der Leute gut. Es polarisierte immer. Aber kombiniert mit meiner Lautstärke und mit meinen Parolen, die ich rausgehauen habe und mit zweifelhaften Statements, war es dann faszinierend für die Medien. Und das bediente ich dann einfach immer mehr. Und ich merkte dann auf einmal, dass ich damit durchaus auch erfolgreich bin. Ich war ja nie der beste deutsche Handballer. Also das gab ja schon andere, die waren besser und wichtiger als ich zu jeder Zeit. Aber ich glaube, für die Sportart habe ich dann halt irgendwie auf meine Art viel gemacht, viel für Aufmerksamkeit gesorgt. Und das habe ich schon mitbekommen, dass ein Äußeres kombiniert mit einer guten sportlichen Leistung viel erreichen kann.
Das meine ich eben mit Typ, ne? Dass man sich so eine, du hast viele junge Leute auch für den Sport begeistert.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch wichtig für den Sport, dass man eben so ein Vorbild dann auch hat. Wie fanden deine Eltern das oder deine Trainer?
Schlimm. Meine Mama, als ich mit meinem ersten Tattoo ankam, die ist völlig ausgeflippt.
Ja.
Das war ja für die unvorstellbar. Kurioserweise hätte sie sich 2004, wenn ich das Finale der Olympischen Spiele gewonnen hätte, das hat sie der Berliner Morgenpost damals gesagt, dann ein Tattoo gemacht. Sie hatte irgendwie eine interne Wette mit meinem Papa. Das hat sie mir aber nicht gesagt. Aber Also sie hat es Jahre später der Berliner Zeitung gesagt. Also wenn ich die Goldmedaille damals geholt hätte, dann hätte sie sich tätowieren lassen. Fand ich irgendwie lustig. Aber natürlich waren die ja völlig überhaupt nicht einverstanden mit dem Weg, den ich gegangen bin. Und es ist ja auch ein zweifelhafter Weg, den du als Eltern erstmal tolerieren musst. Also es hat ja mit deren Form von Leistungssport und mit deren Form von Fokus und wie man durchs Leben gehen sollte und wie sie durchs Leben gegangen sind, wenig zu tun. Ja. Und nicht zuletzt auch einhergehend mit meiner äußerlichen Erscheinung und der Veränderung ging ja auch mein Privatleben einher. Also die Mauer fiel, da war ich 16, in Berlin, also am energiereichsten Ort der Welt zu der Zeit. Es gab keine Regeln, die Mauer fiel im Osten, es gab keine Regeln, es gab kein Ordnungsamt, es gab, Polizei war überfordert und jeder machte, was er wollte. Es wurden Bars in Wohngebieten in der dritten Etage in einem normalen Wohnhaus einfach eröffnet mit Spanplatten und dann wurden die Getränke ausgeschenkt für eine Mark. Also jeder machte, was er wollte. Es wurden Clubs irgendwie aus der Taufe gerufen. Da war ein Kellerfenster zum Reingehen, einmal einen Meter. Und du konntest auch nur durch dieses Kellerfenster wieder raus. Da gab es keine Feuerbestimmung oder sonst irgendwas. Alle haben gemacht, was sie wollten. Und die Zeit war schon krass. Also es war die energiereichste Zeit meines Lebens. Und die ging an mir ja nicht vorbei. Ich habe die ja schon auch mitgenommen und miterlebt und mitgelebt. Glücklicherweise. Und das war sehr spannend. Das war aber mit ihrer Welt des Leistungssports nicht zu vereinbaren. Also sie waren immer straight und früh ins Bett und gut gegessen und hart trainieren. Und ich hatte schon halt auch noch andere Interessen.
Aber du hast ja im Sport, würde ich sagen, fast alles erreicht, was man erreichen kann in deinem Sport. Also du warst Bundesliga, du hast Nationalmannschaft gespielt. Einmal wurdest du ja sogar aus der Nationalmannschaft rausgeworfen von Heiner Brand. Und er hat dich ja dann wieder zurückgeholt. Aber sind das so Momente, also wenn auch mal irgendwas gescheitert ist, die dich am Ende doch weitergebracht haben?
Nur die Momente bringen dich weiter als Mensch. Es gibt keinen Menschen, der sich weiterentwickelt, wenn es immer nur bergauf geht. Im Gegenteil, du wirst eher zum Arschloch oder du neigst eher dazu, arrogant zu werden, vieles für selbstverständlich zu nehmen, vielleicht auch ungerecht deinen Mitmenschen gegenüber zu werden. Also du entwickelst mit zunehmendem Erfolg immer mehr einen Habitus, der dich eher entfremdet, anstatt erdet. Und die Momente, die negativ in deinem Leben laufen, einschneidende Erlebnisse, schlimme Momente, Niederlagen, Demutserlebnisse, auch eine verhauene Prüfung in der Schule, was auch immer, das sind die Momente, die dich dann wieder ins Nachdenken bringen und die dich wieder erden und die dich auch wieder zurückholen, wenn du mal verleitet wirst, abzuheben, was unheimlich leicht ist, wenn du erfolgreich bist, weil jeder dir ja auf die Schultern klopft. Es gibt ja dann wenige Menschen, die sagen, pass mal auf, Freund Blase, so nicht. Ja, und das ist jetzt gerade eine Nummer, die ist nicht mehr so cool. So, deswegen ist es schon auch wichtig, Freunde im Umfeld zu haben. Also ich sag mal ein Beispiel, wenn ich am Wochenende in Kiel gewonnen hatte mit Magdeburg und wir hatten 10 Jahre zu der Zeit nicht in Kiel gewonnen, dann war ich auf Wolke 7 und habe gedacht, wir sind die Allergrößten. Fahr zurück, komm nach Berlin, geh in eine Kneipe, treff meine Kumpels. Und saß so, und die so, was ist los? Ja, wir haben gestern in Kiel gewonnen, das ist der Hammer. Ach, haben wir gar nicht mitbekommen. Aber schön, freuen wir uns. Können wir über was anderes reden. Und du denkst so, okay, in deiner Welt, in der du jetzt bist, das ist das Allergrößte. Und du fühlst dich als der absolute Chef. Und Fans klopfen dir auf die Schulter und tragen dich durch die Kneipe in Magdeburg. Aber in jeder anderen Welt interessiert es keinen. Und das ist einfach nur, ich will nicht sagen ein Randsport, aber es ist, du musst aus dieser Blase raus, um die Bodenhaftung zu behalten. Und was du gerade sagst, Demutserlebnisse, Niederlagen, ist das Elixier, um ein besserer Mensch zu werden. Also du hast keine andere Chance sonst. Das sind wirklich die Momente, die dich weiterbringen, weil du dann alles mal in Frage stellst.
Auch als du aus der Nationalmannschaft geworfen wurdest, das war sicher hart, oder?
Heiner Brand sagt, er war es nicht. Er sagt, es war sein Vorgänger, der mich damals nach den Olympischen Spielen 96, wo tatsächlich Arno Ehret der Bundestrainer war und nicht Heiner Brandt, der dann gesagt hat, ich schmeiß dich raus. Aber als Heiner Brandt kurze Zeit Trainer wurde, hat er mich auch nicht sofort geholt. Also er hätte das ja korrigieren können. Damals sagte er, oder beide Trainer unisono, ich hätte nicht mannschaftsdienlich genug gespielt oder ich wäre nicht mannschaftsdienlich genug in meinem kompletten Leben oder was auch immer. Jetzt muss man wissen, Heiner Brandt ist jemand, der kommt aus Oberberg. Ein sehr sturer Mensch, stark gefestigt in seinem Charakter, ähnlich wie meine Mama, alles dem Sport untergeordnet. Und jemand wie ich passte jetzt nicht unbedingt in dieses Bild. Obwohl ich in Gummersbach spielte, sogar zu der Zeit, und dann nach Magdeburg wechselte. Und das war jetzt für ihn tatsächlich so eine Causa, wo er sagt, okay, so wie er aussieht, das, was er gerade macht, was er noch alles irgendwie neben dem Sport macht, das passt nicht so richtig in mein Bild. Und dann musste man ihn wirklich lange überzeugen, dass der mich wieder nominiert. Weil wir trugen dann auch über die Medien so einen kleinen Medienkrieg aus, wo ich was sagte, er was sagte. Und das tat beiden weh. Also das war jetzt nicht so die feine Art. Und dann gingen die Nationalspieler auf ihn zu, weil wir qualifizierten uns zum ersten Mal nicht für eine Weltmeisterschaft. Damals war 97 die Weltmeisterschaft in Japan und Deutschland hat sich zum ersten Mal nicht qualifiziert. Das gab es noch nie. Und die Linksaußen waren zu der Zeit nicht so gut. Also meine Position war nicht so gut. Und dann ging die Mannschaft zu ihm hin und sagte, Heiner, du musst den Kretschel wieder einladen. Also, wir brauchen den hier, das ist deine beste Spieler auf der Position. Hol den zurück. Und der war so stur und hat sich selbst von der Mannschaft nicht beeinflussen lassen. Und dann sagte er aber unter vorgehaltener Hand, aber wenn er sich meldet, dann wäre ich gesprächsbereit. Und dann habe ich gedacht, nö, mach ich nicht.
Kannst ja auch stur sein.
Meld mich nicht bei ihm. Und dann hat mein damaliger Manager in Gummersbach mich unter Vortäuschung falscher Tatsachen in seinem Büro zitiert, weil er mit mir eine Vertragsverhandlung besprechen wollte. Und als ich in seinem Büro war, rief er Heiner Brandt an und stellte auf laut, damals noch auf einer Telefonanlage, ich glaube Handys gab es noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, und sagte, ja, Heiner Brandt, Bernduwe Hildebrandt hier, Stefan Kretschmer sitzt hier, wollte sich mit dir austauschen. Ich sag, was? Ja, wenn er bereit ist dazu, können wir uns gerne treffen, sagte Heiner auf der anderen Seite. Und ich hatte überhaupt nichts gesagt, gar nichts. Gut, ich bin nächste Woche in Magdeburg, das ging dann ganz schnell. Wir können uns treffen. Dann haben wir uns in einem Ratswagenhotel getroffen. Und nach 3 Minuten hat er gesagt, okay, denkst du könntest unserer Mannschaft helfen und bist du ein besserer Mensch oder bist du jetzt mannschaftlich integrierbar? Sag Heiner, das war ich immer. Gut, dann bist du ab nächste Woche wieder dabei.
Das war's.
Und dann war ich eine Woche später wieder zum Lehrgang dabei. Hab dann mein Comeback in Hamburg gegeben, irgendwie ausverkauft, die Halle. Medien haben ein Riesending draus gemacht und das war's. Also es war nur dieser eine Schritt, es war keine große Aussprache oder sonst irgendwas, aber er war stur, ich war stur. Es schaukelte sich hoch in den Medien. Schön assi von mir auch. Also da hab ich auch ein paar Sachen dann wieder losgelassen. Das würde ich heute natürlich auch alles anders machen. Wobei er auch sagt, er würde viele Sachen anders machen im Nachhinein.
Habt ihr noch Kontakt?
Ja, wir sind sogar gut befreundet. Also wir spielen zusammen Golf in so einer Handballergruppe, wo so 3 Generationen miteinander verbunden sind. Wunderschön, ist echt nett. Wir treffen uns da 2-mal im Jahr und verbringen eine gute Zeit miteinander. Da ist man, ich bin der Jüngste, immer ruhig, wenn die Alten sprechen und ihre Geschichten erzählen. Aber wir haben ein gutes Verhältnis jetzt, ja.
Du lebst ja quasi so ein bisschen deine Karriere mit deiner Tochter. Also deine Kinder sind ja beide sehr gute Handballspieler. Ja. Und deine Tochter ist ja so richtig gut, oder?
Ja, also sie ist vor allem erfolgreicher.
Als du es warst?
Ja, ich habe ja mit der Nationalmannschaft nie Gold gewonnen. Ich habe ja überall Silber gewonnen, aber Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele. Und das ist so der einzige Hinkefuß, ne, wo auch viele sagen, ist vielleicht der einzige Makel. Ne. Aber sie ist halt, sie hat den Handball für sich entdeckt und sie hat vor allem den Beachhandball für sich entdeckt. Und dort hat sie alles gewonnen. Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, mehrmals sogar. die World Games, was so die Olympischen Spiele für alle Sportarten sind, die nicht bei Olympischen Spielen sind, ist da mehrfach ins All-Star-Team gewählt worden. Das war ihre Chance und ihre Möglichkeit, sich vom Namen frei zu schwimmen. Halt nicht unbedingt in unserem Sport, den wir spielen, Hallenhandball. Mhm. Da hat sie es schon schwer gehabt mit dem Namen. Da spielt sie auch Bundesliga und macht ihr Spaß und ist happy, spielt in Bensheim in der Nähe von Mannheim, erste Liga, freut sich, alles gut.
Da komme ich her aus der Nähe.
Ja?
Ja.
So, da ist sie sehr happy.
Bergstraße, ist schön, ja?
Ja, genau. Und, aber der Beachhandball, der gibt ihr das, wo sie endlich sich mal komplett frei schwimmen konnte und wo sie nicht andauernd mit mir verglichen wird oder wurde. Das war wie so eine Befreiung für sie.
Aber bist du mit deinen Kindern anders, als du aufgewachsen bist? Also ich glaube, du hast ein sehr enges Verhältnis mit deinen Kindern, oder?
Ja, glücklicherweise haben wir ein sehr enges, gutes Verhältnis. Jetzt. Aber ich war natürlich nicht gerade der Vater, den die Gesellschaft sich so vorstellt, wenn man über Idealbilder von Vätern redet. Ich habe meine Tochter zweimal verlassen. Einmal, da war sie einen Monat alt, einmal, da war sie 12 Jahre alt. Habe ich meine Ex-Frau verlassen, demzufolge auch meine Kleine. Und
ihr wart ja zusammen, dann getrennt, dann habt ihr ja ein paar Jahre später nochmal geheiratet. Ne?
Genau, haben dann nochmal ein Kind bekommen, unseren Sohn. Und ja, das ist nicht so eine einfache und harmonische und perfekte Kindheit für die Kids gewesen. Klar, wenn die Eltern getrennt sind, ist das nicht einfach. Glücklicherweise haben wir jetzt ein sehr gutes Verhältnis. Und,
du hast ja auch beide tätowiert, ne? Tochter und ja. Sohn auf dem Arm. Ja,
ja, genau.
Ja.
Auch intensiv und beide sind happy. Mein Sohn spielt noch in Magdeburg, ist 16 und geht da aufs Sportinternat, also nicht aufs Internat, aber auf die Sportschule. Und die Große ist jetzt mittlerweile 24 ist sie jetzt geworden im August. Studiert Grundschullehramt in Heidelberg und ich glaube, dass sie einen guten Weg gefunden hat, ein gutes Leben hat, was mit dem Namen nicht einfach ist. Erst recht, wenn du dich weiterhin in dem Sport bewegst. Ja. Für mich war es damals nicht einfach. Es war Fluch und Segen zugleich, mit diesem Namen zu leben. Und ähnlich ist es für meine Kinder auch.
Aber irgendwie auch ein schönes Kompliment, dass sie dein Leben quasi auch leben. Also sie führen ja deinen Weg fort.
Wäre mir ehrlich gesagt wirklich egal. Also ist mir jetzt wirklich nicht wichtig. Tatsächlich ist mir wichtig, dass sie in dem, was sie machen, happy und glücklich sind. Und wenn meine Tochter halt in Anführungsstrichen nur Grundschullehrerin wäre und sonst gar nichts, wäre es auch völlig in Ordnung. Wenn sie sonst gar nichts machen würde, wäre es völlig in Ordnung. Aber sie teilen mit mir die Leidenschaft. Und das unter den harten Bedingungen, die sie schon teilweise mitkriegen mussten, wenn sie mit dem Namen unterwegs sind. Also Elvis hat früher auch Fußball gespielt und hat sich dann aber, weil er in beiden Sachen gut war, musste er sich entscheiden. Mhm. Ich glaube, mit 12 musste er sich entscheiden, welche Sportart er jetzt weitermacht, weil die dann extrem gefördert wird. Und hat sich dann in meinen Augen glücklicherweise für Handball entschieden, wo er auch sehr talentiert ist. Trotzdem ist der Name schon für die beiden krass, ne? Also, ich glaube, meine Tochter hat mit 12 Jahren mal einen Einlauf von einer Schiedsrichterin bekommen, da war sie 10, die gesagt hat, hier, nur weil du Kretschmer heißt, musst du jetzt nicht denken, dass du hier jeden Pfiff kriegst. Da war die 12.
Ja, das ist hart für Kinder.
So, und natürlich wird hinter vorgehaltener Hand, wenn sie eine Nationalmannschaftsnominierung bekommt, wenn sie bei der Beachhandball-WM ins All-Star-Team gewählt wird, immer irgendwie getuschelt, naja, okay, mit dem Namen oder weil sie den Namen hat. Sich davon zu befreien, ist schon hart. Also das ist schon nicht leicht, ja, weil du natürlich gefühlt immer mehr machen musst als die anderen und es mehr beweisen musst als die anderen. Der Druck ist krass. Also gerade wenn es dann so anfängt, dass der Name zum ersten Mal ausgeschrieben wird auf deinem Trikot. Und da steht halt Kretschmer hinten drauf. Also Lucy stellt sich ja nie mit ihrem Nachnamen vor, hat sie ja nie gemacht. Immer nur, ich bin Lucy. Elvis stellt sich sofort mit dem Nachnamen vor. Der ist komplett anders. Der hat bis vor 3 Jahren noch ungefragt meine Autogrammkarten verteilt in seiner Klasse, obwohl die gar keine haben wollte. Also der ist komplett anders. Der geht auch, außer bei Instagram, mit dem Namen schon hausieren und kann den gar nicht früh genug auf seinem Trikot haben. und will es aber auch dann allen zeigen. Ne? Also der hat schon die Vision, irgendwann in der Hall of Fame beim SC Magdeburg auch neben seinem Vater zu hängen. Das ist bei dem schon stark verankert. Der kann damit umgehen. Lucy hatte da mehr Schwierigkeiten.
Aber es ist auch die Vormotivation, die du von deinen Eltern unbewusst gehabt hast, ne? Die jetzt deine Kinder durch dich oder deinen Sohn durch dich haben, wenn er dieses Ziel hat.
Ich glaube, bei Lucy ist es anders, bei Elvis ist es so. Also der will irgendwann der Sohn von, also dass ich der Vater von Elvis bin, anstatt er
ist der Sohn von,
von Kretschel. Nennen die natürlich auch alle beim Spitznamen Kretschel, also das ist schon alles übernommen. Da muss er sich freischwimmen, das ist nicht leicht. Und was die halt beide nicht leiden können, ist, wenn die Handball spielen und ich bin da, dass sich dann alles um mich dreht. Mhm. So, deswegen finden die es auch jetzt nicht so tragisch, wenn ich nicht da bin.
Und du wärst natürlich gerne öfter dabei, oder?
Ja, manchmal bin ich so inkognito da, wobei die immer sagen,
du inkognito, Papa, okay, das würde ich jetzt gerne sehen.
Versuch dich nicht so scheiße zu verstecken in der Halle. Wenn du am anderen Ende alleine auf dem Mülleimer sitzt, Papa, dann erkennt dich erst recht jeder. Also ich mach's dann, glaube ich, auch schlecht, wenn ich dann versuche, inkognito da zu sein.
Wenn du so zurückguckst, was bereust du am meisten von deinen, ich sag mal in Anführungszeichen, Dingen, von denen du selbst sagst, war jetzt nicht so das Beste, was ich performt habe? Also ob das eine Haarfarbe war oder ob das irgendein Tattoo war oder irgendein Verhalten. Also was gibt es, wo du heute sagen würdest, nee, das würde ich nicht mehr machen?
Ja, ich bereue es eigentlich nur, nicht ein besserer Vater gewesen zu sein. Also Zeit mit den Kindern gehabt zu haben. Weil alles andere war wichtig, um dahin zu kommen, wo ich bin. Und alle anderen Erfahrungen machten alle ihren Sinn. Und ich würde sie trotz des Wissens von heute wahrscheinlich wieder ähnlich machen, wenn ich vor der Situation stünde. Und das bereue ich auch alles nicht. Also Fehler macht man, um daraus zu lernen und gut zu werden und besser zu werden und auch der Mensch zu werden. Und wie oft stehen wir im Leben an irgendwelchen Kreuzungen und wie krass ist es, wie sich das Leben verändern hätte, wenn man in dem Moment nach links statt nach rechts gegangen wäre. Das male ich mir manchmal schon aus und denke, krass, dass mein Leben so gelaufen ist. Und wie hätte es eigentlich auch laufen können? Also wie hätte es laufen können, wenn ich nicht 1996 nach Kuba in Urlaub geflogen wäre und meine Ex-Frau nicht kennengelernt hätte? Oder. Es gibt ja jeden Tag drei Beispiele, dass das Leben anders verlaufen könnte. Also es ist keine Zeit für Reue eigentlich, weil das Leben geht immer weiter. Und das Entscheidende ist, dass wir alle natürlich Fehler machen, aber daraus lernen und weitermachen, ohne ganz viele Jahre danach bemessen zu werden, sich selber danach zu bemessen und nicht weiterzumachen und es versuchen, besser zu machen. Und das ist das Einzige ist, dass ich den Kindern gern gerechter geworden wäre, was aber auch viele andere Entwicklungen dann in meinem Leben logischerweise mit sich gebracht hätte. Und man kann nicht sagen, wo was hingeführt hätte. Also das ist einfach nicht zu beschreiben. Trotzdem, ich habe in meinem Leben oft auf mein Herz gehört, oft auf meinen Bauch gehört. Oft war Egoismus der Treiber in meinem Leben, um vor allem private Sachen zu entscheiden. So. Und trotzdem ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Platz für Reue. Und ich trage das auch so nicht in mir, weil ich nicht in die Situation kommen will, dass die Fehler meiner Vergangenheit mich jetzt geißeln und mich nicht mehr weitermachen lassen.
Du wirkst auf mich sehr so in dir ruhend. Also ich glaube, du bist bei dir ganz nah.
Ich weiß es zu schätzen, wo ich gerade bin. Mhm. Und ich weiß, dass das ein sehr privilegierter Zustand ist. Und das muss man einfach immer sich realistisch vor Augen führen, es zu würdigen wissen. Und es gibt in meinem Leben keinen Grund, nicht glücklich zu sein. Nicht einen. Gibt's nicht. Die Kids sind cool. Meine Lebenssituation allgemein ist cool.
Darf ich fragen, wie lebst du jetzt eigentlich? Bist du fest liiert? Oder?
Seit 10 Jahren habe ich eine feste Lebenspartnerin, eine Freundin, was eine unheimliche Stabilität in meinem Leben ist und einfach sehr, sehr gut funktioniert. Das ist das völlig beschissenste Wort dafür, aber was ein toller Lebensabschnitt ist und ein Lebenszustand ist. Also da passt eigentlich alles in meinem Leben. Man kann eigentlich weglassen.
Schön. Hast du mit Franziska von Amsig ab und zu nochmal Kontakt? Oder wie ist es, wenn ihr euch irgendwo seht? Das war ja auch eines der Traumpaare im deutschen Sport, ihr beide damals.
Ja, ich glaube, dass wir schon oder ich zumindest schon auch verfolge, was sie macht. Mhm. Aber das war eine Zeit, die zu ihrer Zeit schön war. Und dann hat jeder von uns beiden einen anderen Weg eingenommen, hatte auch Familie, zwei Kinder. Und man guckt natürlich aufeinander, wenn man so eine Zeit miteinander hatte, 4 Jahre, aber intensiven Kontakt haben wir nicht mehr.
Aber hast du nicht sogar ein Tattoo?
Ja, ja.
Wo ist es? Auf der Wade, oder?
Hier.
Genau, ja.
Ja, viele fragen dann immer, wieso machst du das nicht weg oder ist es immer noch da? Ja, natürlich ist es immer noch da, war ein wichtiger Zeitabschnitt in meinem Leben mit einem tollen und wichtigen Menschen. Warum soll ich da jetzt einen Heiner Brandt-Schnauzbart drüber machen oder sonst irgendwas? Das leuchtet mir nicht ein. Also die Geschichte meiner Tattoo ist ja auch meine Leben.
Genau, das ist ja dein Leben. Du hast ja dein Leben tätowiert auf deinem Körper.
Und das waren 4 tolle Jahre mit ihr. Gibt keinen Grund für Reue, auch in dem Zusammenhang.
Ist noch eins geplant oder machst du sowas spontan?
Bin zu alt dafür. Also ich bin jetzt 51.
Ja, wir sind gleich alt, Stefan.
Ich war früher...
Wir sind gleich alt. Ich weiß, was du meinst.
Ja, vielleicht bin ich immer noch ein eitler Mensch, aber früher habe ich natürlich auch mich tätowieren lassen und das gerne zur Schau gestellt. Also ich bin dann schon gerne im Sommer
mit
freiem Oberkörper am Strand oder sonst wo rumgelaufen. Das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Deswegen ist der Eitelkeit-Faktor etwas in den Hintergrund gerückt. Nicht, weil die Eitelkeit weniger geworden ist, aber der Körper mehr geworden ist vielleicht.
Ich danke dir.
Sehr gerne.